3. James Möllendorf, der älteste kaufmännische Senator, starb auf groteske und schauerliche Weise. Diesem diabetischen Greise waren die Selbsterhaltungsinstinkte so sehr abhanden gekommen, dass er in den letzten Jahren seines Lebens mehr und mehr einer Leidenschaft für Kuchen und Torten unterlegen war. Dr. Grabo, der auch bei Möllendorfs Hausarzt war, hatte mit aller Energie, deren er fähig war, protestiert, und die besorgte Familie hatte ihrem Oberhaupte das süße Gebäck mit sanfter Gewalt entzogen. Was aber hatte der Senator getan? Geistig gebrochen, wie er war, hatte er sich irgendwo in einer unstandesgemäßen Straße, in der kleinen Gröpelgrube, an der Mauer oder im Engelswisch, ein Zimmer gemietet, eine Kammer, ein wahres Loch, wohin er sich heimlich geschlichen hatte, um Torte zu essen. Und dort fand man auch den entseelten, den Mund noch voll halb zerkauten Kuchens, dessen Reste seinen Rock befleckten und auf dem ärmlichen Tische umherlagen. Ein tödlicher Schlaganfall war der langsamen Auszehrung zuvorgekommen. Die widerlichen Einzelheiten dieses Todesfalles wurden von der Familie nach Möglichkeit geheim gehalten, aber sie verbreiteten sich rasch in der Stadt und bildeten den Gesprächsstoff an der Börse, im Club, in der Harmonie, in den Comptoirs, in der Bürgerschaft und auf den Bällen, Diners und Abendgesellschaften, denn das Ereignis fiel in den Februar des Jahres 62, und das gesellschaftliche Leben war noch in vollem Gange. Selbst die Freundinnen der Konsulin Buddenbrook erzählten sich am Jerusalemsabend von Senator Möllendorfs Tode, wenn Lea Gerhardt im Vorlesen eine Pause machte. Selbst die kleinen Sonntagsschülerinnen flüsterten davon, wenn sie ehrfürchtig über die große Buddenbrooksche Diele gingen. Und Herr Stuth in der Glockengießerstraße hatte mit seiner Frau, die in den ersten Kreisen verkehrte, eine ausführliche Unterredung darüber. Allein das Interesse konnte nicht lange auf das Zurückliegende gerichtet bleiben. Gleich mit dem ersten Gerücht von dem Ableben dieses alten Ratsherrn war die eine große Frage aufgetaucht. Als aber die Erde ihn deckte, war es diese Frage allein, die alle Gemüter beherrschte. Wer ist der Nachfolger? Welche Spannung und welche unterirdische Geschäftigkeit? Der Fremde, der gekommen ist, die mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten und die anmutige Umgebung der Stadt in Augenschein zu nehmen, merkt nichts davon. Aber welch Treiben unter der Oberfläche? Welche Agitation? Ehrenfeste, gesunde, von keiner Skepsis angekränkelte Meinungen platzen aufeinander, poltern vor Überzeugung, prüfen einander und verständigen sich langsam. Langsam. Die Leidenschaften sind aufgeregt. Ehrgeiz und Eitelkeit wühlen im Stillen. Eingesagte Hoffnungen regen sich, stehen auf und werden enttäuscht. Der alte Kaufmann Kurz in der Bäckergrube, der bei jeder Wahl 3 oder 4 Stimmen erhält, wird wiederum am Wahltage bebend in seiner Wohnung sitzen und des Rufes harren. Aber er wird auch diesmal nicht gewählt werden. Er wird fortfahren mit einer Miene voll Biedersinn und Selbstzufriedenheit, das Trottoir mit seinem Spazierstock zu stoßen, und er wird sich mit diesem heimlichen Grame ins Grab legen, nicht Senator geworden zu sein. Als James Möllendorfs Tod am Donnerstage beim Buddenbrookschen Familienmittagessen besprochen worden war, hatte Frau Permaneder nach einigen Ausdrücken des Bedauerns begonnen, ihre Zungenspitze an der Oberlippe spielen zu lassen und verschlagen zu ihrem Bruder hinüber zu blicken, was die Damen Buddenbrook veranlasst hatte, unbeschreiblich spitzige Blicke zu tauschen und dann sämtlich, wie auf Kommando, während einer Sekunde Augen und Lippen ganz fest zu schließen. Der Konsul hatte einen Moment das listige Lächeln seiner Schwester erwidert und dann dem Gespräche eine andere Richtung gegeben. Er wusste, dass man in der Stadt den Gedanken aussprach, den Toni glückselig in sich bewegte. Namen wurden genannt und verworfen, andere tauchten auf und wurden gesichtet. Henning Kurz in der Bäckergrube war zu alt, eine frische Kraft war endlich vonnöten. Konsul Huneus, der Holzhändler, dessen Millionen übrigens nicht leicht ins Gewicht gefallen wären, war verfassungsmäßig ausgeschlossen, weil sein Bruder dem Senate angehörte. Konsul Eduard Kistenmarker, der Weinhändler, und Konsul Hermann Hagenström behaupteten sich auf der Liste. Von Anfang an aber klang beständig dieser Name mit, Thomas Buddenbrook. Und je mehr der Wahltag sich näherte, desto klarer ward es, dass er zusammen mit Hermann Hagenström die meisten Chancen besaß. Kein Zweifel, Hermann Hagenström hatte Anhänger und Bewunderer. Sein Eifer in öffentlichen Angelegenheiten, die frappierende Schnelligkeit, mit der die Firma Strunk und Hagenström emporgeblüht war und sich entfaltet hatte, des Konsuls luxuriöse Lebensführung, das Haus, das er führte, und die Gänseleberpastete, die er frühstückte, verfehlten nicht, ihren Eindruck zu machen. Dieser große, ein wenig zu fette Mann mit seinem rötlichen, kurzgehaltenen Vollbart und seiner ein wenig zu platt auf der Oberlippe liegenden Nase, dieser Mann, dessen Großvater noch niemand und er selbst nicht gekannt hatte, dessen Vater infolge seiner reichen, aber zweifelhaften Heirat gesellschaftlich noch beinahe unmöglich gewesen war, und der dennoch, verschwägert sowohl mit den Huneus als mit den Möllendorfs, seinen Namen denjenigen der 5 oder 6 herrschenden Familien angereiht und gleichgestellt hatte, war unleugbar eine merkwürdige und respektable Erscheinung in der Stadt. Das Neuartige und damit Reizvolle seiner Persönlichkeit, das, was ihn auszeichnete und ihm in den Augen vieler eine führende Stellung gab, war der liberale und tolerante Grundzug seines Wesens. Die legere und großzügige Art, mit der er Geld verdiente und verausgabte, war etwas anderes als die zähe, geduldige und von streng überlieferten Prinzipien geleitete Arbeit seiner kaufmännischen Mitbürger. Dieser Mann stand frei von den hemmenden Fesseln der Tradition und der Pietät auf seinen eigenen Füßen und alles Altmodische war ihm fremd. Er bewohnte keines der alten, mit unsinniger Raumverschwendung gebauten Patrizierhäuser, um deren ungeheure Steindielen sich weiß lackierte Galerien zogen. Sein Haus in der Sandstraße, der südlichen Verlängerung der Breitenstraße, mit schlichter Ölfassade, praktisch ausgebeuteten Raumverhältnissen und reicher, eleganter, bequemer Einrichtung, war neu und jedes steifen Stiles bar. Übrigens hatte er in dieses sein Haus noch vor kurzem, gelegentlich einer seiner größeren Abendgesellschaften, eine ans Stadttheater engagierte Sängerin geladen, hatte sie nach Tisch vor seinen Gästen, unter denen sich auch sein kunstliebender und schöngeistiger Bruder, der Rechtsgelehrte, befand, singen lassen und die Dame aufs Glänzendste honoriert. Er war nicht der Mann, in der Bürgerschaft die Bewilligung größerer Geldsummen zur Restaurierung und Erhaltung der mittelalterlichen Denkmäler zu befürworten. Dass er aber der Erste, absolut in der ganzen Stadt der Erste gewesen war, der seine Wohnräume und seine Comptoirs mit Gas beleuchtet hatte, war Tatsache. Gewiss, wenn Konsul Hagenström irgendeiner Tradition lebte, so war es die von seinem Vater, dem alten Hinrich Hagenström, übernommene, unbeschränkte, fortgeschrittene, duldsame und vorurteilsfreie Denkungsart, und hierauf gründete sich die Bewunderung, die er genoss. Das Prestige Thomas Buddenbrooks war anderer Art. Er war nicht nur er selbst. Man ehrte in ihm noch die unvergessenen Persönlichkeiten seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters, und abgesehen von seinen eigenen geschäftlichen und öffentlichen Erfolgen war er der Träger eines 100-jährigen Bürgerruhmes. Die leichte, geschmackvolle und bezwingend liebenswürdige Art freilich, in der er ihn repräsentierte und verwertete, war wohl das Wichtigste. Und was ihn auszeichnete, war ein selbst unter seinen gelehrten Mitbürgern ganz ungewöhnlicher Grad formaler Bildung, der, wo er sich äußerte, ebenso viel Befremdung wie Respekt erregte. Donnerstags bei Buddenbrooks war von der bevorstehenden Wahl in Gegenwart des Konsuls meist nur in Form von kurzen und fast gleichgültigen Bemerkungen die Rede, bei denen die alte Konsulin diskret ihre hellen Augen beiseite schweifen ließ. Hie und da aber konnte Frau Permaneder sich trotzdem nicht entbrechen, ein wenig mit ihrer erstaunlichen Kenntnis der Staatsverfassung zu prunken, deren Satzungen sie, soweit sie die Wahl eines Senatsmitgliedes betrafen, ebenso eingehend studiert hatte wie vor Jahr und Tag die Scheidungsparagraphen. Sie sprach dann von Wahlkammern, Wahlbürgern und Stimmzetteln, erwog alle denkbaren Eventualitäten, zitierte wörtlich und ohne Anstoß den feierlichen Eid, der von den Wählern zu leisten ist, erzählte von der freimütigen Besprechung, die verfassungsmäßig von den einzelnen Wahlkammern über alle diejenigen vorgenommen wird, deren Namen auf der Kandidatenliste stehen, und gab dem lebhaften Wunsche Ausdruck, an der freimütigen Besprechung der Persönlichkeit Hermann Hagenströms teilnehmen zu dürfen. Einen Augenblick später beugte sie sich vor und begann, die Pflaumenkerne auf dem Kompottteller ihres Bruders zu zählen. Edelmann, Bedelmann, Doktor, Pastor, Ratsherr, sagte sie und schnellte mit ihrer Messerspitze den fehlenden Kern auf den kleinen Teller hinüber. Nach Tische aber, unfähig an sich zu halten, zog sie den Konsul am Arme beiseite in eine Fensternische. »O Gott, Tom, wenn du es wirst, wenn unser Wappen in die Kriegsstube im Rathause kommt, ich sterbe vor Freude. Ich falle um und bin tot, du sollst sehen.« »So, liebe Toni, nun etwas mehr Haltung und Würde, wenn ich dich bitten darf. Das pflegt dir doch sonst nicht abzugehen.« Gehe ich umher wie Henning Kurz? Wir sind auch ohne Senator was. Und du wirst hoffentlich am Leben bleiben, im einen wie im anderen Falle. Und die Agitation, die Beratungen, die Kämpfe der Meinungen nahmen ihren Fortgang. Konsul Peter Döllmann, der Suitier, mit seinem gänzlich verkommenen Geschäft, das nur nach dem Namen nach existierte, und seiner 27-jährigen Tochter, deren Erbe er verfrühstückte, beteiligte sich daran, indem er bei einem Diner, das Thomas Buddenbrook gab, und bei einem ebensolchen, das Hermann Hagenström veranstaltete, jedes Mal den betreffenden Wirt mit schallender und lärmender Stimme Herr Senator nannte. Sigismund Gosch aber, der alte Makler Gosch, ging umher wie ein brüllender Löwe und machte sich anheischig, ohne Umschweife jeden zu erdrosseln, der nicht gewillt sei, für Konsul Buddenbrook zu stimmen.
»Konsul Buddenbrook, meine Herren, ha, welch ein Mann! Ich habe an der Seite seines Vaters gestanden, als er anno 48 mit einem Worte die Wut des entfesselten Pöbels zähmte. Gäbe es eine Gerechtigkeit auf Erden, so hätte schon sein Vater, schon der Vater seines Vaters, dem Senate angehören müssen.«
Im Grunde jedoch war es nicht sowohl Konsul Buddenbrook selbst, dessen Persönlichkeit das Innere des Herrn Gosch in Flammen setzte, als vielmehr die junge Frau Konsul, geborene Arnoldsen. Nicht als ob der Makler jemals ein Wort mit ihr gewechselt hätte. Er gehörte nicht zu dem Kreise der reichen Kaufleute, speiste nicht an ihren Tafeln und tauschte nicht Visiten mit ihnen. Aber, wie schon erwähnt, Gerda Buddenbrook war nicht so bald in der Stadt erschienen, als der immer sehnsüchtig nach außerordentlichem schweifende Blick des finsteren Maklers sie auch schon erspäht hatte. Mit sicherem Instinkte hatte er alsbald erkannt, dass diese Erscheinung geeignet sei, seinem unbefriedigten Dasein ein wenig mehr Inhalt zu verleihen, und mit Leib und Seele hatte er sich ihr, die ihn kaum dem Namen nach kannte, als Sklave ergeben. Seitdem umkreiste er in Gedanken diese nervöse und aufs Äußerste reservierte Dame, der niemand ihn vorstellte, wie der Tiger den Bändiger. Mit demselben verbissenen Mienenspiel, derselben tückisch-demütigen Haltung, in der er auf der Straße, ohne dass sie das erwartet hätte, seinen Jesuitenhut vor ihr zog. Diese Welt der Mittelmäßigkeit bot ihm keine Möglichkeit, für diese Frau eine Tat von grässlicher Ruchlosigkeit zu begehen, welche er, bucklig, düster und kalt in seinen Mantel gehüllt, mit teuflischem Gleichmut verantwortet haben würde. Ihre langweiligen Gewohnheiten gestatteten ihm nicht, diese Frau durch Mord, Verbrechen und blutige Listen auf einen Kaiserthron zu erhöhen. Nichts ließ sie ihm übrig, als im Rathause für die Wahl ihres ingrimmig verehrten Gatten zu stimmen und ihr, vielleicht, der einst die Übersetzung von Lope de Vegas sämtlichen Dramen zu widmen. 4. Jede im Senate erledigte Stelle muss binnen 4 Wochen wieder besetzt werden. So will es die Verfassung. 3 Wochen sind seit James Möllendorfs Hintritt verflossen, und nun ist der Wahltag herangekommen, ein Tauwettertag am Ende des Februar. In der breiten Straße, vor dem Rathause mit seiner durchbrochenen Glasurziegelfassade, seinen spitzen Türmen und Türmchen, die gegen den grauweißlichen Himmel stehen, seinem auf vorgeschobenen Säulen ruhenden gedeckten Treppenaufgang, seinen spitzen Arkaden, die den Durchblick auf den Marktplatz und seinen Brunnen gewähren. Vorm Rathause drängen sich mittags um 1 Uhr die Leute. Sie stehen unentwegt in dem schmutzig-wässerigen Schnee der Straße, der unter ihren Füßen vollends zergeht, sehen sich an, sehen wieder geradeaus und recken die Hälse. Denn dort hinter jenem Portale, im Ratssaale, mit seinen 14 im Halbkreise stehenden Armsesseln, erwartet noch zu dieser Stunde die aus Mitgliedern des Senates und der Bürgerschaft bestehende Wahlversammlung die Vorschläge der Wahlkammern. Die Sache hat sich in die Länge gezogen. Es scheint, dass die Debatten in den Kammern sich nicht beruhigen wollen, dass der Kampf hart ist und dass bis jetzt der Versammlung im Ratssaale keineswegs ein und dieselbe Person vorgeschlagen wurde, denn sie würde vom Bürgermeister sofort als gewählt erklärt werden. Sonderbar. Niemand begreift, woher sie kommen, wo und wie sie entstehen. Aber Gerüchte dringen aus dem Portale auf die Straße heraus und verbreiten sich. Steht dort drinnen Herr Kaspersen, der ältere der beiden Ratsdiener, der sich selbst nie anders als Staatsbeamter nennt und dirigiert, was er erfährt, mit geschlossenen Zähnen und abgewandten Augen durch einen Mundwinkel nach draußen? Jetzt heißt es, dass die Vorschläge im Sitzungssaal eingelaufen sind und dass von jeder der 3 Kammern ein anderer vorgeschlagen wurde. Hagenström, Buddenbrook, Kistenmarker. Gott gebe, dass nun wenigstens die allgemeine Wahl durch geheime Abstimmung mittels Stimmzettel eine unbedingte Stimmenmehrheit ergibt. Wer nicht warme Überschuhe trägt, fängt an, die Beine zu heben und zu stampfen, denn die Füße schmerzen vor Kälte. Es sind Leute aus allen Volksklassen, die hier stehen und warten. Man sieht Seeleute mit bloßem, tätowiertem Halse, die Hände in den weiten, niedrigen Hosentaschen, Kornträger mit ihren Blusen und Kniehosen aus schwarzem Glanzleinen und ihrem unvergleichlich biederen Gesichtsausdruck, Fuhrleute, die von ihren zuhauf geschichteten Getreidesäcken geklettert sind, um die Peitsche in der Hand des Wahlergebnisses zu harren. Dienstmädchen mit Halstuch, Schürze und dickem gestreiftem Rock, die kleine weiße Mütze auf dem Hinterkopf und den großen Henkelkorb am nackten Arme, Fisch- und Gemüsefrauen mit ihren Strohschuten, sogar ein paar hübsche Gärtnermädchen mit holländischen Hauben, kurzen Röcken und langen, faltigen weißen Ärmeln, die aus dem bunt gestickten Mieder hervorquellen. Dazwischen Bürger, Ladenbesitzer aus der Nähe, die ohne Hut herausgetreten sind und ihre Meinungen tauschen, junge, gut gekleidete Kaufleute, Söhne, die im Comptoir ihres Vaters oder eines seiner Freunde ihre 3- oder 4-jährige Lehrzeit erledigen, Schuljungen mit Ränzeln und Bücherpaketen. Hinter 2 tabakkauenden Arbeitsleuten mit harten Schifferbärten steht eine Dame, die in großer Erregung den Kopf hin und her wendet, um zwischen den Schultern der beiden 4-schrötigen Kerle hindurch auf das Rathaus sehen zu können. Sie trägt eine Art von langem, mit braunem Pelz besetzten Abendmantel, den sie von innen mit beiden Händen zusammenhält, und ihr Gesicht ist gänzlich von einem dichten braunen Schleier verhüllt. Ihre Gummischuhe trippeln rastlos in dem Schneewasser umher.
»Piekott, hey, wort hat Wetter nicht, din Herr Kurz«, sagt der eine Arbeitsmann zum anderen.
»Nee, du Dösbaddel, dat brauchst mich nicht mehr zu vertellen. Sech stimm nu se all über Hagenström, Kistenmarker und Buddenbrook af.«
»Tje, und nu ist dat de Frage, wegger von de 3 die anderen über is.«
»Tje, dat sech du mal noch mal.«
Weet's wat? Ich glaub, sie wählen Hagenström.
Tje, du Klugschäder. Red du und der Döwel.
Dann speit er seinen Tabak vor sich nieder, denn das Gedränge erlaubt ihm nicht, ihn im Bogen von sich zu geben, zieht mit beiden Händen die Hose höher unter den Leibriemen hinauf und fährt fort.
Hagenström, dat so ein Fressack, und kriegt nicht mal Luft durch den Näh, so fett ist er all. Nee,
wo mein Herr Kurz dat nu wetter nicht worden dort, nu bin ich vor Buddenbrook. Dat's ein fixen Kerl.
Tje, dat sagst du wohl.
Aber Hagenström ist all viel reger.
Da kommt es nicht auf an. Das steht nicht in Frage.
Und denn ist Buddenbrook auch immer so hölschen fien mit seinen Manschetten und seinen sieden Krawatt und seinen pielen Snorbord. Es im Gehen sehen, hey, huppt immer so ein Beden als ein Vogel.
Hey, du Dümmelklaas, davon ist nicht der Red.
Hey, hätt ja wohl eine Schwester, die von zwei Männern wieder aufkommen ist.
Die Dame im Abendmantel erbebt.
Schei, dat's so'n Sarg. Aber da weden wir nix von, und dann kann der Konsul da auch nix für.
Nein, nicht wahr, denkt die Dame im Schleier, indem sie ihre Hände unterm Mantel zusammenpresst. Nicht wahr? Oh, Gott sei Dank.
Und denn, fügt der Mann hinzu, der zu Buddenbrook hält, und denn hat auch Bürgermeister über die Gevatter, wie sie in Söhn standen. Dat will wat bedüden, wegt dem Mann vertellen.
Nicht wahr? Denkt die Dame. Ja, Gott sei Dank, es hat gewirkt. Sie zuckt zusammen. Ein neues Gerücht ist herausgedrungen, läuft im Zickzack nach hinten und gelangt zu ihr. Die allgemeine Wahl hat keine Entscheidung gebracht. Eduard Kistenmarker, der die wenigsten Stimmen erhalten, ist ausrangiert worden. Der Kampf zwischen Hagenström und Buddenbrook dauert fort. Ein Bürger bemerkt mit gewichtiger Miene, dass, wenn sich Stimmengleichheit ergibt, es nötig sein wird, 5 Obmänner zu erwählen, die nach Stimmenmehrheit zu entscheiden haben. Plötzlich ruft ganz vorn am Portal eine Stimme,
»Heine Seehorst ist wählt!«
Und dabei ist Seehase ein immer und ewig betrunkener Mensch, der Dampfbrot auf einem Handwagen herumfährt. Alles lacht und stellt sich auf die Zehenspitzen, um sich den Witzbold anzusehen. Auch die Dame im Schleier wird von einem nervösen Lachen ergriffen, das einen Augenblick ihre Schultern erschüttert. Dann jedoch, mit einer Bewegung, die ausdrückt, ist dies die Stunde, Späße zu machen, nimmt sie sich ungeduldig zusammen und lugt wieder leidenschaftlich zwischen den beiden Arbeitsmännern hindurch zum Rathaus hinüber. Aber in demselben Augenblick lässt sie die Hände sinken, dass ihr Abendmantel sich vorne öffnet und steht da, mit hinabgefallenen Schultern, erschlafft, vernichtet. Hagenström. Die Nachricht ist da. Niemand weiß woher. Sie ist da. Wie aus dem Erdboden hervorgekommen oder vom Himmel gefallen und ist überall zugleich. Es gibt keinen Widerspruch. Es ist entschieden. Hagenström. Ja, ja, er ist es nun also. Da ist nichts mehr zu erwarten. Die Dame im Schleier hätte es vorher wissen können. So geht es immer im Leben. Man kann nun ganz einfach nach Hause gehen. Sie fühlt, wie das Weinen in ihr aufsteigt. Und kaum hat dieser Zustand eine Sekunde lang gedauert, als ein plötzlicher Stoß, eine ruckartige Bewegung durch die ganze Menschenansammlung geht, ein Schub, der sich von vorn nach hinten fortsetzt und die Vorderen gegen ihre Hintermänner lehnt, während zu gleicher Zeit dort hinten im Portale etwas Hellrotes aufblitzt. Die roten Röcke der beiden Ratsdiener, Kaspersen und Uhlefeld, welche in Gala mit Dreispitz, weißen Reithosen, gelben Stulpen und Galanteriedegen Seite an Seite erscheinen und durch die zurückweichende Menge hindurch ihren Weg gehen.